Ein Zitat aus dem Buch »Kein Teil der Welt« von Stefanie de Velasco. Unser Platz ist nicht in dieser Welt. Wir hofften auf das Ende des Systems der Dinge, auf die Zeit, in der wir auf der Erde ein Paradies errichten würden und Gott regierte. Zitat Ende. Das Paradies ist das Paradies nach dem erwarteten Weltuntergang der Zeugen Jehovas, in deren Gemeinschaft die junge Esther aufwächst. Die Autorin Stefanie de Velasco ist selbst bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen, hat sich aber mit 15 Jahren aus der Sekte befreit. Ihr Roman über das Aufwachsen in einer Sekte ist nun alles andere als eine simple Abrechnung oder klassische Aussteigergeschichte, sicher auch keine therapeutische Aufarbeitung. Die Autorin Stefanie de Velasco ist bei uns. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Was hat Sie denn an der Geschichte Esthers, die bei den Zeugen Jehovas aufwächst, interessiert? Warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Eine klassische Aussteigergeschichte, wie ich sagte, ist es ja nicht.
Richtig. Sie hatten ja schon erwähnt, ich bin selbst bei den Zeugen Jehovas groß geworden und habe aber inzwischen sehr viel Abstand dazu. Ich habe jetzt im Oktober mein 25-jähriges Jubiläum in der Welt, wie die Zeugen Jehovas so schön sagen, gefeiert und habe inzwischen halt auch sehr, sehr viel Abstand. Ich als Autorin habe mich jetzt nicht dafür interessiert, so eine Geschichte an meiner eigenen Biografie auszuerzählen, sondern was mich interessiert hat, ist das Universum der Zeugen Jehovas mit all ihren Pros und Kontras und auch dem Ganzen einen historischen, geschichtlichen Rahmen innerhalb der deutschen Geschichte zu geben. Dass man sozusagen dieses Universum im Spannungsfeld der Verfolgung und Ermordung der Zeugen Jehovas im Nationalsozialismus als auch der Verfolgung in der DDR erzählt. Das hat mich jetzt als nunmehr weltliche Schriftstellerin wesentlich mehr interessiert als meine persönliche Geschichte.
Nach dem Krieg hat man uns als Opfer gesehen und dann auf einmal als Feinde in der DDR. Dabei haben wir doch nichts anderes gemacht, das sagt ein Zeuge Jehovas in ihrem Buch. Genau das meinen Sie. Das ist die Geschichte der Verfolgung der Zeugen Jehovas, die auch in ihrem Buch eine große Rolle spielt in der Nazizeit, dann auch in der DDR. Diese Verfolgung ist eigentlich nie aufgearbeitet worden. Tut man da den Zeugen Jehovas auch Unrecht?
Ja, ich denke, dass sie als eine doch relativ kleine Minderheit innerhalb der verfolgten Gruppe da nicht die Aufmerksamkeit erhalten haben, die ihnen gebührte. Es ist natürlich auch eine besondere Form der Erzählung, die die Zeugen Jehovas sich dort da zusammengeschustert, ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber was mich in der Recherche dann doch sehr beeindruckt hat, war, wie wenig Bitterkeit und wie wenig Rache und wie wenig diese ganzen negativen Gefühle, die man nach so einem Trauma wie das, was die Zeugen Jehovas im Nationalsozialismus erleben mussten, das fand nicht statt bei den Zeugen Jehovas. Dadurch, dass sie sich immer erzählt haben. Innerhalb des Glaubenssystems der Zeugen Jehovas waren auch die Nazis und die SS im Grunde Opfer Satans. Und das hat dazu geführt, dass sie sich nicht als klassische Opfer, möchte ich das jetzt mal sagen, gesehen haben. Zum Beispiel gab es auch Fälle, die Zeugen Jehovas haben auch in den Konzentrationslagern Zeugnis gegeben. Sie haben weiter die gute Botschaft vom Königreich verkündet. Sie haben zum Beispiel, anders als die anderen, sehr gerne die SS-Stuben gereinigt, weil sie dort den SS-Leuten vom Königreich erzählen konnten. Sie hatten auch das, in Anführungsstrichen, Privileg, die SS-Kommandanten rasieren zu dürfen, weil die SS genau wusste, die tun uns nichts. Und das fand ich wahnsinnig interessant. Diese Mischung aus Märtyrertum und Widerstand, das ist schon sehr einzigartig.
Das ist ja eine ganz eigene Welt, die Welt der Zeugen Jehovas, die Sie uns da vorstellen und von der Sie erzählen. Ja, das ist ja jetzt auch kein Paralleluniversum, das gar keine Brücken in unsere Welt hat. Also die gucken auch abends Wetten, dass und essen Haribo und man sieht sie ja auch in den Fußgängerzonen. Die sehen ja aus, die Zeugen Jehovas, wie du und ich, das sind ja keine Gespenster.
Nein, es sind keine Gespenster, aber das Stichwort Parallelgesellschaft trifft es natürlich insofern ganz gut. Das Wort benutzt man ja oft für andere religiöse Gruppierungen. Dieses Wort wird ja für den islamischen Fundamentalismus sehr oft benutzt und so. Und ich denke schon, dass es eben auch damit zu tun hat. Sie sehen aus wie wir alle, wie die Mehrheit. Es sind weiße Christen, es sind Europäer. Ich glaube, dass sie sich dadurch diesen rassistischen Diskriminierungen, die andere Religionen erfahren durch Hautfarbe und so weiter, dass sie sich dem natürlich so ein bisschen entziehen können auch, obwohl sie genauso fundamentalistisch sind wie andere Gruppen, die dann ganz klar als solche auch benannt werden.
Und sie stehen wie andere religiöse Gruppen auch für ein machistisch-patriarchales System. Männer haben das Sagen, Frauen müssen gehorchen. Diese Ordnung, die darf auch gar nicht hinterfragt werden. Es heißt immer, weil Jehova es so will. Das steht dann fest. Warum machen die Frauen da eigentlich so brav und demütig mit?
Wir Frauen haben ja auch ganz lange so brav und demütig mitgebracht. Nur im Unterschied zu unserer Gesellschaft, in der Wandel zwar sehr zäh, aber dann doch letztendlich möglich ist, ist dieser Wandel bei den Zeugen Jehovas keine Möglichkeit. Also diese Lehre und die Art und Weise, wie der Glauben gelebt wird, darf und wird auch nicht in Frage gestellt, weil das dazu führt, dass man der Gemeinschaft entzogen wird.
Gibt es denn einen menschlichen Charakter, der einen besonders empfänglich für Sekten macht oder für Zeugen Jehovas macht?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist im Grunde auch die Grundfrage, die mich angetrieben hat, diesen Roman zu schreiben. In welcher Verfassung muss ein Mensch sein, um sich einer solchen Gemeinschaft anzuschließen? Ich habe keine abschließende Antwort gefunden auf diese Frage, aber was mir aufgefallen ist während der Recherche und auch während des Schreibens, dass es immer Menschen sind, die in irgendeiner Weise sehr verzweifelt sind und sehr viel Unsicherheit im Leben erfahren haben und die dann auch wieder auf ihre Art und Weise keinen Platz in der Welt haben, also auch kein Teil der Welt sind, obwohl das eigentlich das Credo der Zeugen Jehovas ist.
Das ist auch die Überschrift Ihres Romans, kein Teil der Welt, so heißt der Roman. Warum ist der Satz so wichtig für die Zeugen Jehovas?
Für die Zeugen Jehovas ist kein Teil der Welt im Grunde das Credo, nach dem sie ihren Glauben leben. Da beziehen die sich auf einen Ausspruch Jesu, der gesagt hat zu seinen Aposteln, zu seinen Jüngern, ihr sollt kein Teil der Welt sein, so wie ich kein Teil der Welt bin. Und die Zeugen Jehovas legen diesen Satz, wie sehr vieles aus der Bibel, 1:1 aus. Und das führt eben auch dazu, dass man sich wirklich von allem fernhält, dass die Zeugen Jehovas kein Geburtstag feiern, kein Weihnachten. Aber es führt eben auch dazu, so wie in dem Buch, dass diese beiden jungen Mädchen eigentlich keine Möglichkeit haben, mit ihren Mitschülern oder in irgendeiner Weise in der Welt außerhalb der Zeugen Jehovas soziale Teilhabe zu haben. Und das ist etwas sehr Dramatisches natürlich, vor allem wenn man diese Gemeinschaft dann verlässt, ist das sehr schwer, hier Fuß zu fassen.
Auf der anderen Seite, sie haben keine Teilhabe an der Welt, aber sie halten alle verdammt gut zusammen. Ich zitiere nochmal aus ihrem Buch. Bei den Weltfamilien, ja, da gab es Scheidungen, Betrug und Gewalt. In unseren Familien gab es das nicht. Wir hielten uns an die Gebote Gottes. In unserer Versammlung gab es nur wenige geteilte Familien. Also das ist auch schon ein großer Zusammenhalt in der Gruppe. Für ängstliche Menschen ist das doch eigentlich genau das Richtige und bietet auch ein beschützendes Zuhause, oder?
Richtig. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich nicht nur das Negative rauspickt, sondern dass man eben auch aufzeigt, was eine solche Gemeinschaft bietet. Sie bietet sozialen Zusammenhalt, sie bietet Geborgenheit in einer Welt, wo sehr viele Menschen auf sich selbst gestellt sind und davon überfordert sind und deswegen vielleicht auch den entsprechenden Preis dafür zahlen.
Wenn man jetzt als junges Mädchen bei den Zeugen Jehovas aufwächst, so wie ihre beiden Romanheldinnen das tun, dann kann ich mir vorstellen, und so kommt es im Roman ja auch zum Vorschein, dass das was Korsetthaftes ist. Einerseits stützt es einen, wie ein Korsett das tut, andererseits engt es einen auch ein. Mit 15 Jahren haben sie die Zeugen Jehovas verlassen. Da braucht man doch schon etwas auch von außen, weil man sonst auch verloren gehen könnte, wenn man nun auf einmal keinen Halt und keinen straffen Kompass mehr hat, oder?
Ich kann das nicht so allgemein beantworten. Ich denke, jede Person, die sich aus einem solchen geschlossenen System, ob das die Zeugen Jehovas sind oder politische, extremistische Gruppierungen, ihren eigenen Weg finden muss. Und ich glaube, wenn einmal der Leidensdruck so hoch ist, wie auch im Roman bei den beiden Figuren, dass man sich dann gar nicht so viel Gedanken macht, sondern immer nur den nächsten Schritt denkt. Das ist einerseits Segen, weil man einen Impuls hat und einfach erstmal da raus möchte. Aber es führt eben auch dazu, dass viele Menschen nicht richtig ankommen in der Welt. Und das ist wiederum etwas, was sie dort dann auch wieder hält. Es ist auch wieder Teil des Korsetts. Die Angst davor, alleine zu sein, da draußen und keinen Fuß zu fassen. Das ist natürlich sehr dramatisch, aber das ist etwas, ja, was nicht nur bei den Zeugen Jehovas ein Phänomen ist, sondern was man in ganz vielen geschlossenen Systemen findet.
Das ist das Spannende an Ihrer Geschichte von den zwei Mädchen, die erwachsen werden und sich in der Welt, in der sie leben, bei den Zeugen Jehovas zunehmend fremder und allein fühlen. Da haben Sie das natürlich extrapoliert in der religiös engen Welt der Zeugen Jehovas. Aber wie Sie schon sagten, kennen wir das nicht alle generell, alle Menschen, die erwachsen werden, dass man sich zunehmend fremd und allein fühlt in der Welt. Insofern ist Ihr Buch auch ein Buch über das schwierige, problematische Erwachsenenwerden, oder?
Das auf jeden Fall. Es ist ein Buch über das biologische Erwachsenwerden, aber ich bin der Meinung, dass wir Menschen immer wieder an Punkte kommen, in denen wir uns nochmal von kindlichen Wünschen verabschieden müssen, dass man immer wieder an Punkte kommt, in denen man sich häutet und wieder aufs Neue erwachsen wird. Insofern ist es nicht unbedingt nur ein Buch über das Erwachsenwerden, glaube ich.
Aber wenn wir ehrlich sind, wir kommen nicht drum zu, uns ab und zu auch allein zu fühlen, und wir kommen auch nicht drum zu, uns der komplexen Welt zu stellen, oder?
Natürlich nicht. Diese Welt der Zeugen Jehovas ist im Grunde nur eine Parabel. Ich denke da zum Beispiel auch an toxische Paarbeziehungen. Da ist es ja auch ganz ähnlich. Das kennt ja jeder. Oder im beruflichen Umfeld, wo man sehr unglücklich ist, wo man aber einfach Angst hat, diesen Schritt zu tun, weil man nicht weiß, was kommt. Das ist etwas sehr, sehr Menschliches. Und das wollte ich natürlich auch erzählen. Deswegen habe ich eine Protagonistin, die eine Person ist, die ständig zaudert und hadert und nicht vom Fleck kommt und sich selbst als lau bezeichnet. Wobei das vielleicht auch ein bisschen hart ist, sich selber so zu bezeichnen. Aber das kennen wir natürlich auch, dass wir uns selbst die Schuld dafür geben. Genau, ja.
Davon lebt Ihr Roman auch, von der Spannung der unterschiedlichen Charaktere dieser beiden Mädchen, Esther und Sulamit. Also Sie erzählen die Freundschaft dieser beiden Mädchen, auch ihre innere Zerrissenheit, besonders auch die innere Zerrissenheit der Ich-Erzählerin. Was sind das für unterschiedliche Charaktere, Esther und Sulamit?
Ja, wir haben es hier tatsächlich mit zwei sehr unterschiedlichen Temperamenten zu tun. Ich habe mich immer gefragt, ob die beiden eigentlich befreundet gewesen wären, wenn sie sich ganz normal in der Welt da draußen kennengelernt hätten. Und inzwischen bezweifle ich das, weil es doch eine Freundschaft ist, die zwar sehr eng ist, die aber eben auch gleichzeitig das Beengte durch die Gemeinschaft bedingt, diese Freundschaft. Während die Esther so eine stille Person ist und die auch gar nicht so groß sich mit dem Glauben beschäftigt, sondern ihren Halt in den Glaubensbrüdern und Schwestern sucht und sich dort zu Hause sucht, haben wir es mit der Sulamit, mit einer Figur zu tun, die sich unheimlich mit den Figuren aus der Bibel identifiziert. Also die ist jemand, die fiebert so richtig mit, wenn ein Hiob von Satan gequält wird und dann aber letztendlich belohnt wird und wieder 10 neue Kinder bekommt. Das kann die überhaupt nicht verstehen, wie sie denkt, ja, aber man kann doch keine Kinder ersetzen, ja. Oder es gibt dieses Beispiel in der Bibel, wo im Korintherbrief steht es, wo dieser Korb mit Äpfeln ist und man legt einen faulen Apfel zu den gesunden Äpfeln und dieser faule Apfel wird alle gesunden Äpfel anstecken. Also für das Beispiel, schlechte Gesellschaft verdirbt nützliche Gewohnheiten. Die Sulamit, die probiert das dann aus und das ist gar nicht so. Also in ihrem Fall werden diese Äpfel nicht faul. Und das führt natürlich dazu, wenn man seinen Glauben so sehr hinterfragt, wenn man diese Figuren so nah an sich ranlässt, dann führt das automatisch dazu, dass man natürlich auch schneller zweifelt. Und das ist genau der Fall bei Sulamit.
Aber bevor man zweifelt, denkt man erstmal die Gedanken zu Ende, die man da ja vorgesetzt bekommt, wenn man so extrem glaubt. Sulamit ist da ja ganz konsequent, auch was den Tierschutz betrifft. Also sie macht da keine Kompromisse. Eigentlich eine kleine Terroristin, oder?
Terroristin. Also auf jeden Fall eine Rebellin, eine wache junge Frau. Und der Tierschutz, das spielt bei ihr eine sehr große Rolle. Da gibt es auch eine Parallele zu meiner eigenen Biografie. Mir war das zuwider. Diese Tieropfer, die im Alten Testament immer gebracht werden mussten. Also ich habe mich immer gefragt, was ist das für ein seltsamer Gott, der von seinen alten Anbetern aus dem Alten Testament diese Opfer fordert? Warum hat der das nötig? Und das hat mich wirklich verfolgt. Und als ich dann anfing, dieses Buch zu schreiben und selber so darüber nachgedacht habe, wie fing das eigentlich bei mir damals an, wie ich mich dann zurückerinnert habe, bin ich darauf gekommen und deswegen ist diese Sulamit auch eine Tierschützerin geworden in meinem Roman.
Religion und Glaube spielt natürlich eine zentrale Rolle, auch in Ihrem Roman. Die Zeugen Jehovas haben Religion institutionalisiert. Macht und Unterwerfung spielen hier eine ganz wichtige Rolle. Nun muss man aber zwischen institutionalisierter Religion und persönlichem Glauben unterscheiden. Haben Sie sich denn mit dem Abschied von den Zeugen Jehovas auch von Gott verabschiedet?
Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. In der Hinsicht bin ich meiner Protagonistin sehr ähnlich, dass ich das immer wieder fast täglich hinterfrage. Wenn es mir gut geht, dann denke ich nicht so viel darüber nach, aber auch angesichts der Welt, angesichts der Klimakrise, in der wir uns jetzt befinden, frage ich mich schon, was der Glaube an Gott nicht nur für mich persönlich, sondern auch für unsere ganze Kultur eigentlich bedeuten könnte und welches Potenzial dieser Glaube entfalten könnte, auch im Hinblick auf Flucht und solche Dinge wie Nächstenliebe und der kategorische Imperativ. Das sind mir selbst sehr, sehr wichtige Pfeiler in meinem Leben, aber ich habe darauf keine abschließende Antwort. Ich glaube an kleine Götter. Ich glaube auch, dass wenn man schreibt und man sich Figuren ausdenkt, es eigentlich im Grunde alles kleine Götter sind, an denen ich mich natürlich schreibend und lesend festhalte.
An einer Stelle heißt es in Ihrem Buch sehr schön, daran glauben funktioniert, aber sobald man mit anderen darüber reden muss, klingt es irgendwie lächerlich. Ja, das gilt jetzt hier in dem Fall für die Zeugen Jehovas, aber das könnte man für den Glauben an Gott und über das Reden über den Glauben an Gott auch generell sagen, oder?
Ja, der Glaube ist etwas sehr Stilles und ich habe das Gefühl, dass die Gläubigen, aus welchen Konfessionen auch immer, wir brauchen eine angemessene Sprache für die Zeit, in der wir leben, um über Gott und auch die Welt reden zu können.
Was bedeutet Ihnen die Bibel? Sie haben die Bibel als Instrument erlebt, also wie man Bibel missbrauchen kann, um Macht auszuüben. Was bedeutet Ihnen die Bibel heute?
Die Bibel ist für mich nur noch ein Buch mit sehr spannenden Geschichten. Ich bin nach wie vor ein großer Fan der alten, grausamen Geschichten aus dem Alten Testament. Je grausamer, desto spannender finde ich sie. Also diese Geschichten von den Nephilim, die hier gezeugt, auf der Erde gezeugt werden und wie Gott sie dann in der Sintflut vernichtet und so, die beeindrucken mich immer noch sehr. Ich habe aber auch einen Hang für so grausame, so Mafiosi-Filme und sowas. Ich mag das einfach sehr gerne und tatsächlich ist es für mich Literatur. Also es ist für mich Literatur und auch eine Literatur, die mich natürlich auch für mein Schreiben extrem geprägt hat.
Können Sie sich das erklären, warum Sie so fasziniert sind von diesen sehr grausamen, archaischen Geschichten aus dem Alten Testament?
Nein, ich kann mir das nicht erklären. Ich lese auch sehr, sehr gerne Horrorliteratur. Mein Freund, der kann nicht mal mit mir irgendwie mal in so einen Horrorfilm gehen. Das geht gar nicht. Sobald ein bisschen Blut fließt, ist er schon raus. Ich schaue mir das einfach gerne an und ich lese es gerne. Ich mochte aber auch früher Hänsel und Gretel und Jorinde und Joringel sowas gerne. Also es ist eben für mich eine Fiktion und entsprechend kann ich sie eben auch als Fiktion genießen.
Der Glaube wird ja nicht aus der Welt verschwinden. Wie könnte es aber gelingen, dass der Glaube vielleicht domestiziert wird, sodass er ja ein ganz natürlicher, humaner Reflex zum Wohle aller Menschen wird?
Ich glaube eigentlich, dass das gar nicht so schwer ist, wenn man sich anschaut, wie ähnlich sich auch die Bibel zum Beispiel und der Koran sind oder auch einfach das, was Jesus gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, was du siehst, das erntest du oder auch diese vielen Gleichnisse. Einfach, ich glaube schon, dass diese Jesusfigur etwas ist, wo man sehr, sehr gut mitfahren würde. Das ist ja eigentlich alles nicht so schwer. Schwer ist es dann eben, das umzusetzen, also aus seiner Komfortzone rauszukommen, weil natürlich so etwas auch bedeuten würde, was bedeutet das Leben eines Tieres? Auf welcher Ebene steht das? Und ich wünsche mir natürlich eine Renaissance dieser Glaubenssätze von Jesus. Das fände ich schon toll. Ich glaube, das hat ganz viel gemeinsam mit ganz logischen Dingen. Das ist gar nicht nur etwas sehr Religiöses, sondern es ist eigentlich ganz logisch und auch egoistisch im besten Sinne.
Nun haben Sie 6 Jahre an dem Roman Kein Teil der Welt geschrieben. Ja, in dem Buch, darüber haben wir bereits gesprochen, geht es um das Paralleluniversum der Zeugen Jehovas, in dem der Weltuntergang eine zentrale Rolle spielt. Nun leben wir in einer Zeit, die ganz real bedrohlich zu werden droht. Hitzerekorde, Überschwemmungen, Sie haben es angesprochen, gigantische Waldbrände, Klimakatastrophe, hervorgerufen durch den Klimawandel. Kommt es Ihnen nicht schon fast gespenstisch vor, dass dieser fiktive Weltuntergang der Zeugen Jehovas sich auf einmal in der ganz realen Welt zu spiegeln scheint?
Ja, da sprechen Sie ein Thema an, was mich derzeit wie kein anderes beschäftigt. Ich habe tatsächlich versucht, durch diesen Roman den fiktiven Weltuntergang von Harmagedon hinter mir zu lassen. Wenn man schreibt, dann ist man irgendwie so in seiner abgeschlossenen Höhle. Ab und zu schaut man mal raus und schnappt Luft, aber man geht schnell wieder rein, um sein Werk zu vollenden. Und in den letzten, vor allem im letzten Jahr, ich habe auch das Manuskript am Ende in meinem Schrebergarten in der Nähe von Berlin beendet. Es war trocken, es war heiß und Kinder und Jugendliche gingen jeden Freitag auf die Straße. Das hat mich wahnsinnig beschäftigt, weil es halt mir auch wie so eine Ironie des Schicksals erschien. Da schreibe ich 6 Jahre an einem Roman, um das hinter mir zu lassen, künstlerisch, und plötzlich finde ich mich in einer Welt wieder, in der der Weltuntergang oder anders ausgedrückt das Aussterben der Menschheit und auch vieler, vieler Lebewesen, die Jahrmillionen auf diesem Planeten gelebt haben, das steht alles plötzlich auf dem Spiel. Das hat mich in eine tiefe Schreibkrise gestürzt. Vor allem ja auch, weil die Klimakrise eine Imaginationskrise ist. Wir können uns das, ich auch nicht, ich konnte mir das bis vor kurzem nicht vorstellen, was es tatsächlich bedeutet, wenn das eintritt, was tausende Wissenschaftler uns prophezeien, muss man fast sagen, um wieder im Bibelsprech zu bleiben. Und ich habe gedacht, ich bin doch Schriftstellerin, das ist doch meine Aufgabe, das ist nicht nur meine Hauptquelle, die Imagination, sondern es ist auch meine Aufgabe, mir Dinge vorzustellen, als Dienerin sozusagen, das ist meine Aufgabe. Und dann habe ich das tatsächlich versucht und es ist eine der unangenehmsten Erfahrungen, die ich je in meinem Leben gemacht habe, mir vorzustellen, was es bedeutet, dass alles, was uns lieb ist, auf dem Spiel steht. Und das hat dazu geführt, dass ich mein drittes Romanprojekt, mit dem ich schon begonnen hatte, abgebrochen habe. Und ich seitdem in einer Art Klimastreik getreten bin. Das heißt, dass ich, wenn ich nicht gerade hier in Köln mit dem Domradio spreche oder auf Lesereise bin, ich die Zeit, in der ich normalerweise am Schreibtisch sitzen würde und schreiben würde, vor der Akademie der Künste sitze, 9 bis 13 Uhr werktags und dort einfach sitze und nichts tue, nichts schreibe. Ich mache mir Notizen, die laufen hier bei Kiwi auch bei meinem Klimastreik-Logbuch. Das ist so ein Logbuch, da kann man immer nachlesen, was mir so durch den Kopf geht und was ich auch für lustige und interessante Begegnungen da habe. Das ist ein mir sehr, sehr wichtiges Projekt, dieses Innehalten und sich überlegen, gut, was bedeutet das für mich als Schriftstellerin? Was bedeutet das für die Literatur? Wie kann ich die Literatur nachhaltig gestalten? Und wie kann ich die Literatur in eine Welt retten, in der die Literatur womöglich genauso bedroht ist wie das ganze Leben auf dem Planeten? Weil ohne Planeten wird es auch keine Literatur geben.
Glauben Sie an die Zukunft der Welt, in der wir leben?
Nein, und das ist auch was Gutes. Ich glaube nicht, dass wir in einer Gesellschaft leben, die nachhaltig ist, die liebevoll ist im Umgang miteinander. Und insofern sehe ich in dieser Krise natürlich auch wieder eine Chance zur Transformation. Meine Angst ist, dass wieder Kräfte in Deutschland erstarken, wie wir sie schon einmal kannten, und dass das Ganze sozusagen dem vorweggenommen wird. Und deswegen müssen wir alle, egal in welchem Bereich wir arbeiten, egal was wir tun, wir müssen alle jetzt sofort etwas ändern. Und ich als Schriftstellerin, die sowieso gehört wird, habe da noch eine viel größere Verantwortung. Und der möchte ich mich jetzt stellen. Das ist meine Pflicht.
Vielen Dank. Stefanie de Velasco, Kein Teil der Welt heißt ihr Roman über die Welt der Zeugen Jehovas, in der die Ich-Erzählerin und ihre beste Freundin aufwachsen. Die Autorin erzählt darin von einem Mädchen, das sich befreit, das erwachsen wird, das ein neues Zuhause finden muss, weil das alte Zuhause zwar eine einfache Sicherheit bietet, aber viel zu klein für sie ist. Religion dient hier nur dazu, um Macht zu missbrauchen und Menschen zu unterdrücken. Der Roman ist auch eine bewegende Geschichte einer Freundschaft zwischen zwei Mädchen. Eingebettet ist diese Geschichte in die Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts, geprägt von Diktaturen und dem Holocaust. Also unbedingt lesen. Erschienen ist das Buch im Verlag Kiepenheuer & Witsch. Der Roman hat 430 Seiten, kostet 22 Euro. Dankeschön.
Vielen Dank.